Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut.
Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut.
Immer wieder freitags kommt die Erinnerung und kommen Politiker in Erklärungsnot. Richtig, da war doch was. Genau, der sich seit Jahrzehnten abzeichnende Klimawandel. Immer wieder freitags demonstrieren immer mehr wütende junge Menschen gegen die Zukunftsvergessenheit vieler Politiker und für die Einhaltung der vereinbarten Klimaziele. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg hat seit Monaten hunderttausende Schüler in der ganzen Welt mobilisieren können mit ihrem Schulstreik fürs Klima. Es gab Streiks in mehr als 2000 Städten und 120 Ländern. Jeden Freitagmorgen und auch jetzt gerade ziehen wieder tausende Fridays for Future Demonstranten durch die Städte, um Politiker an die Erledigung ihrer Hausaufgaben zu gemahnen und vor den Folgen der Erderwärmung zu warnen. Und von denen die Jugend ja viel stärker als jede andere Generation zuvor betroffen sein wird. Darum geht es vor allem um ihre Lebenszeit. Kampf gegen den Klimawandel. Wie politisch ist die Jugend heute? Ist das Thema unserer Ausgabe der Lebenszeit heute. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Dörte Hinrichs. Spätestens nach der Europawahl ist klar, das Thema Klimawandel kann wahlentscheidend sein, vor allem bei den jungen Wählern. Die Grünen haben enorme Zugewinne verbuchen können, während CDU und SPD hohe Verluste verschmerzen mussten. Die Brisanz des Klimawandels, die Tausende zum Schulstreik und zu Fridays for Future Demonstrationen mobilisieren hat, gab es aber auch das millionenfach geklickte Video, die Zerstörung der CDU, des YouTubers Riso, eine Woche vor der Europawahl. Sie alle zeigen, wie sich Protagonisten und Protestformen verändert haben, um politische Aufmerksamkeit, gerade in der Klimadiskussion, zu gewinnen. Junge Menschen gehen auf die Straße, organisieren sich im Netz, engagieren sich aber auch in Parteien und Verbänden für einen anderen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen. Damit widerlegen sie das Vorurteil, eine unpolitische Generation zu sein. Was wollen diese Jugendlichen? Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor? Wie ernst werden sie genommen? Und können sie mit einer politischen Bewegung die Gesellschaft verändern? Was ist Ihre Meinung dazu? Welche politischen Erfahrungen machen Sie als junger Mensch? Wie sehen Sie als Eltern oder Großeltern das Klimaengagement der Jugend? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und nun zu unserer Diskussionsrunde. Ich begrüße hier bei mir im Studio Mia Germer. Sie ist Schülerin und engagiert sich bei Fridays for Future in Köln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Außerdem im Studio Karl Riemann. Er ist Student und engagiert sich bei der Grünen Jugend in Köln. Guten Morgen. Zugeschaltet in Hessen, in Frankfurt genauer gesagt, ist uns Lukas Schwalbach. Er ist Student und Landesvorsitzender der Jungen Liberalen dort. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Passt auch die Leitung. Und Professor Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, begrüße ich hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen. Und zugeschaltet in Berlin ist uns Dr. Simon Theune, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da alle da sind. Und bevor wir gleich auch mit Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sprechen, hat zuerst die Jugend ihren Auftritt. Letzten Freitag, unmittelbar vor der Europawahl, haben wir 15- und 16-jährige Schülerinnen und Schüler bei einer Fridays for Future-Demo in Mainz nach ihrer Motivation gefragt.
Ich glaube, uns allen ist das Klima sehr wichtig und auch generell der Zusammenhang zur Politik, und dafür möchten wir uns engagieren.
Ja, ich bin vor allen Dingen hier auch wegen den Europawahlen, um auch so einen kleinen Message zu geben, dass wir uns fürs Klima einsetzen wollen, weil es ist unsere Zukunft und wir wollen weiterleben und unseren Kindern eine Zukunft versichern. Das können wir nicht, wenn wir so weiterleben.
Ich denke halt, jede Stimme zählt hier und jeder, der hier ist und teilnimmt, und dass es halt auch wichtig ist wegen den Europawahlen, da ein Zeichen zu setzen.
Also unsere Schule hat es anfangs unterstützt und hat gesagt, okay, gebt ruhig eine Entschuldigung ab, aber mittlerweile sagen sie, nein, das geht überhaupt nicht und wir kriegen dafür unentschuldigte Fehltage.
Aber trotzdem unterstützen uns halt die Lehrer. Also sie sagen, dass wir das machen sollen, aber sie können halt leider nichts dran ändern. Wenn die Schulleitung sagt, es geht nicht, dann können wir da leider auch nicht viel ändern.
Also meine Eltern unterstützen das, die finden das mega cool, dass ich das hier mache. Es geht ja auch darum, dass wir eben etwas, ein Zeichen setzen, dadurch, dass wir nicht in die Schule gehen. Das finde ich auch gut.
Ja, am Telefon begrüße ich jetzt Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Wenn Sie die Stimmen der Friday for Future-Bewegung hören, die sich ja auch im Ergebnis der Europawahl und auch in der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz widerspiegeln, die den Grünen hohe Stimmengewinne und der CDU und SPD höhere Stimmenverluste beschert haben, hat die SPD, haben die etablierten Volksparteien diese jugendliche Wut über den Klimawandel und die Folgen nicht ernst genug genommen?
Guten Morgen in die Runde. Zuerst will ich gerne mal sagen, dass die Politik sehr gut daran tut, das absolut ernst zu nehmen, was die jungen Leute hier auf die Beine stellen. Es ist ja tatsächlich eine globale Umweltbewegung inzwischen, angestoßen von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. Und wir tun gut daran, das einfach ernst zu nehmen. Also alle Sprüche in Richtung Schulschwänzer oder auch nur das Beklatschen, das alles sind aus meiner Sicht nicht die richtigen Reaktionen, sondern im Grunde fordern die Jugendlichen nur eine einzige Sache von uns als Politiker, nämlich das, wozu sich Deutschland verpflichtet hat, bezogen auf den Klimawandel, dass wir das umsetzen und zwar schneller und sehr konsequent. Und als Ministerpräsidentin bin ich in einer Regierung jetzt auch schon sehr lange Zeit, für die Klimaschutz natürlich ein Riesenthema ist und wir auch sehr viel tun. Dennoch muss man sagen, wir müssen das wirklich aufnehmen und liefern. Das ist, glaube ich, die Aussage, die die jungen Leute an uns adressieren. Und es ist gut, dass es die Bewegung gibt und wir müssen ein bisschen mehr Tempo machen.
Das oft beklagte politische Desinteresse der Jugend ist zumindest beim Thema Klimawandel aktuell ja nicht zu spüren. Wie finden junge Menschen in ihrer Partei, in ihrer Politik in Rheinland-Pfalz Gehör? Wie steht es da um die Partizipation von Jugendlichen?
Also wir sind als SPD in Rheinland-Pfalz und auch natürlich auf der Bundesebene sehr offen. Wir haben sehr viele junge Leute in unserer Partei und sie kommen dort auch zu Wort. Es ist mir auch ein Anliegen als Ministerpräsidentin. Ich habe mich mit den jungen Leuten auch getroffen, nicht öffentlich. Ich will wissen, wo sehen Sie die Defizite jetzt bei uns konkret auch im Land? Und wir bieten Ihnen auch als Regierung, die Umweltministerin, die Bildungsministerin an, in diesen Prozessen Fortschreibung unseres Klimaschutzkonzeptes beispielsweise sich einzubringen und sich zu beteiligen. Also es ist schon klar, wir wünschen diese Beteiligung und Ihr Wort ist uns auch sehr wichtig. Aber die SPD insgesamt hat auch verinnerlicht, dass wir im Thema Klimaschutz doch wirklich auch nochmal sehr viel stärker hören müssen und auch nach vorne kommen müssen. Das heißt, auf Bundesebene ist es wirklich jetzt auch Zeit, dass das Klimaschutzgesetz stärkere Formen annimmt und wir es verabschieden, um das, was wir versprochen haben, bundesweit wirklich auch umzusetzen in Taten.
Das Klimaschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz wird ja in diesem Jahr überarbeitet und Sie sagten, dass schon Schülerinnen und Schüler können mitreden. Wie sieht das denn konkret aus?
Wir gehören ja zu den Bundesländern, zu den ersten Bundesländern, die im Klimaschutzgesetz verabschiedet haben und damit einhergehend auch ein Konzept, was immer mit konkreten Maßnahmen dafür sorgt, dass wir beispielsweise den Ausstoß der Treibhausgase bis 2020 um mindestens 40% reduzieren. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Jetzt gibt es Beteiligungsforen, die die Umweltministerin durchführt und dort sind Jugendliche, es gab eine Sitzung, da waren die Jugendlichen eingeladen. Wir haben Plattformen, wo sie sich einbringen können. Da geht es darum, was konkret sind die zukünftigen Maßnahmen, um die weiteren Ziele, die wir festgeschrieben haben, tatsächlich auch erreichen zu können? Was ist Ihre Erwartung an uns als Politik? Darüber hinaus möchte ich sagen, dass die Ampelkoalition in unserem Bundesland auch dafür eintritt, dass junge Leute ab 16 wählen gehen dürfen. Das wird durch die CDU blockiert. Ich fände es wichtig. Man sieht es an dieser großen Umweltbewegung, dass junge Leute politisch sind, wovon ich immer ausgegangen bin. Und Ihr Wort ist gerade in einer älter werdenden Gesellschaft sehr bedeutsam.
Wie groß sind die Chancen? Sie sagen, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen, das hat nicht geklappt. Wird jetzt nochmal neu drüber nachgedacht oder sind da die Beharrungskräfte der Alten zu groß?
Die Beharrungskräfte der CDU ist in unserem Land ganz konkret zu groß. Wir haben vor kurzem wieder einen Antrag im Parlament gehabt, aber wir bleiben an dem Thema dran. Vielleicht sind die Entwicklungen ja zurzeit so und dieser massive Protest der jungen Leute auch, dass es dann hoffentlich auch da zum Umdenken führt. Denn ich finde es wichtig, die jungen Leute jetzt auch nicht nur zu beklatschen, sondern ihnen wirklich auch aktiv die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Es ist relativ offensichtlich, dass unsere Partei und unsere Landschaft, die Politik sehr stark auch dominiert ist von der älteren Generation. Umso wichtiger ist es, dass es dabei bleibt. Die SPD ist offen für junge Leute und wir wünschen uns als Ampelkoalition wirklich auch, dass das Wahlalter herabgesetzt wird. Aber noch ein letzter Satz dazu. Das heißt nicht, dass wir als Ältere in der Politik nicht die Signale hören. Wir müssen das ernst nehmen, denn wir sind diejenigen, die im Moment die Politik gestalten. Und deshalb kann es ja auch nicht sein, dass wir jungen Leute vertrösten, ob es irgendwann mal zum Wahlalter mit 16 kommt, denn wir sind gefordert, das, was wir versprochen haben, auch ganz konkret umzusetzen.
Wir dürfen gespannt sein, wie das klappt. Vielen Dank, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und ich mache gleich mal eine kleine Rückfrage hier an die Jugend in dieser Runde. Wie kommt das an? Fühlen Sie sich ernst genommen, wenn Sie sowas hören? Eine Frage jetzt zum Beispiel an die Schülerin Mia Germer. Was löst das aus, wenn eine Ministerpräsidentin sagt, ja, wir hören die Schüler, wir nehmen das ernst?
Also was Frau Dreyer gerade vorgeschlagen hat, das klingt eigentlich schon sehr vernünftig, dass Schüler ernst genommen werden, dass Schüler eingebunden werden. Das Konzept, was da gerade vorgestellt wurde, dass da Sitzungen für Schüler einberufen werden, das klingt schon richtig, richtig gut. Wir Schüler müssen einfach ernst genommen werden. Wir müssen das, was wir denken und was wir fühlen, was wir gerne in der Politik haben wollen, wo wir selber nicht aktiv mitgestalten können, das müssen wir raustragen dürfen, das muss ernst genommen werden. Dann dürfen wir nicht nur beklatscht und bejubelt werden und so sagt, so ja, ja, macht ihr mal, ihr werdet uns aber halt nicht gefährlich. Und das ist auch für die Politik ganz gefährlich, weil das kann dann für die Wähler von morgen enorme Stimmabgaben für die jetzt etablierten Parteien bringen. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir ernst genommen werden, dass wir eingebunden werden und dass wir, wie Frau Dreyer eben auch gesagt hat, nicht nur beklatscht werden und nicht nur belächelt werden.
Wie sieht das Karl Riemann, Studierender und Mitglied bei der Grünen Jugend?
Ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall die richtige Richtung zu sagen, dass man verstärkt auf die Jugend zugeht, den Partizipationsmöglichkeiten bietet. Aber das darf ja nicht beim Klimaschutz aufhören. Das hat alle gesellschaftlichen und politischen Themen müssen auch von der Jugend mitdiskutiert werden, da muss auch die jugendliche Stimme gehört werden. Da ist natürlich so ein Schritt wie das Wahlalter abzusetzen auf jeden Fall die richtige Richtung, weil wir einfach auch in der Bevölkerung unterrepräsentiert sind, unsere Interessen dadurch unterrepräsentiert sind. Und insofern ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Das Problem ist, dass allein Gespräche mit Jugendlichen zu suchen natürlich das Problem nicht löst. Es wurde ja auch gerade gesagt, es wird viel gemacht. Ja, mag sein, aber es wird bei weitem nicht genug gemacht. Wir verfehlen alle Ziele, die uns gesetzt haben. Und insofern geht es nicht nur darum, mit den Schülern zu reden, das ist auf jeden Fall wichtig, aber auch vor allem mit Leuten aus der Wissenschaft und wirklich einfach die Ziele, die wir haben, zu erreichen. Und das ist wesentlich, es geht uns nicht nur darum, gehört zu werden, es geht uns auch darum, dass die Sachen, zu denen wir uns verpflichtet haben, dass diese Ziele eingehalten werden.
Wie sieht das Lukas Schwalbach von den Jungen Liberalen in Hessen?
Ich glaube, der Punkt des Ernstnehmens ist entscheidend. Also, dass man diese Schülerproteste, die es gibt und die ja, glaube ich, wie gerade eben auch gesagt, es berechtigt gibt, weil eben alle Ziele verfehlt wurden, wichtig sind und dass man sie ernst nimmt, dass man nicht abwinkt, sondern das wirklich aufnimmt. Doch was mein Punkt noch dazu sein sollte, ist, wie schaffen wir es, dass das sich Ganze verstetigt? Also, dass das auch in den politischen Diskurs tatsächlich reinkommt. Und da kann ich nur dazu auffordern, tatsächlich auch zu sagen, geht in die Parteien hinein, geht in die Parlamente hinein. Weil nach wie vor findet ja die politische Meinungsbildung zum ganz großen Teil auch in der repräsentativen Demokratie in den Parteien und in den Parlamenten statt. Und ich würde mich darüber freuen, wenn wir das noch viel stärker auch in den Parteien widerspiegeln würden, wenn hier junge Menschen tatsächlich sich engagieren und sagen, wir sind da mit dabei und wir wollen dort auch Teil davon werden von so einem Diskurs.
Wie ernst genommen fühlen Sie sich da? Ich meine, wenn man die FDP sieht und die jungen Liberalen, die sprechen ja auch nicht immer mit einer Stimme oder wenn dann gesagt wird, ach, das soll man doch den Profis überlassen, wenn so ein Spruch kommt?
Ja, also diese Aussage von Christian Lindner, man soll es doch den Profis überlassen, war natürlich daneben. Das muss man auch kritisieren, das darf man auch kritisieren innerhalb einer Partei. Aber nichtsdestotrotz hat sich das dort auch weiterentwickelt. Also gerade die jungen Liberalen haben sich in den letzten 2, 3 Jahren immer stärker dafür eingesetzt, dass auch der Klimaschutz mit auf die Agenda der Freien Demokraten kommt und dass das Thema eine stärkere Beachtung findet. Und das, finde ich, haben wir ganz gut geschafft, auch für die FDP. Es ist ein immer wichtigeres Thema, das in den Fokus der politischen Betrachtung rückt. Und das ist sicherlich mit ein Verdienst junger Menschen, die sich in der FDP, aber dann auch, wenn sie gewählt wurden, in den Parlamenten dafür eingesetzt haben, dass wir über das Thema sprechen und sprachfähig auch geworden sind.
Die Frage ist natürlich auch, wie überhaupt dieses Interesse für Politik, das Engagement für klimapolitische Ziele geweckt wurde und geweckt wird. Ich frage jetzt mal Mia Germer, mit 16 Jahren, immer schon politisch aktiv gewesen, ein politisch denkender Mensch, oder ist das erst später gekommen?
Also politisch aktiv erst seit ungefähr einem Jahr. Da bin ich zur Greenpeace-Jugend in Köln gekommen und wurde dort unglaublich herzlich aufgenommen. Und seitdem bin ich eigentlich immer dabei gewesen. Früher, also vor meiner Zeit bei Greenpeace und dann später auch bei Fridays for Future, habe ich mich nicht viel engagiert, aber ich war schon interessiert. Ich habe auch gemerkt, dass viele in meinem Alter eher weniger so Sachen machen wie Zeitungen lesen, Tagesschau gucken und so. Aber darauf beschränkte sich früher eigentlich mein Engagement.
Wie sieht das aus bei Karl Riemann? Wie ist da das politische Engagement entstanden?
Das reicht tatsächlich schon ein Stück weiter zurück. In der Schulzeit habe ich mich auch engagiert, vor allem dann innerhalb der Schule, in der Schülervertretung und Ähnliches. Zu der Zeit waren dann auch hier in Nordrhein-Westfalen die Bildungsstreiks aktiv. Also wir haben ja auch schon mal gestreikt als Schüler, ist jetzt schon ein bisschen her. Und dann eben, was mich so wirklich motiviert hat, war eigentlich in erster Linie dann vor einigen Jahren dieses Erstarken der neurechten Bewegung, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wo dann auf einmal der ganze Diskurs so weit nach rechts gerückt ist, dass man auf einmal darüber geredet hat, dass es okay ist, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Und das war irgendwie so der Punkt, an dem ich gesehen habe, okay, da möchte ich jetzt nicht nur passiv zugucken, sondern möchte mich da auch eben in Parteien, in der Gesellschaft stärker engagieren. Und ja, das Klimathema ist ja nicht nur jetzt in den letzten Monaten eigentlich ein wichtiges Anliegen gewesen der Jugend, sondern auch vorher. Das heißt, auch in dem Bereich reicht das ein Stück weiter zurück. Aber natürlich ist es gerade einfach beeindruckend zu sehen, wie viele Leute neu sich uns anschließen, sich engagieren. Und auch wir haben bei der Grünen Jugend wöchentlich neue Leute, 5 bis 10 Leute jede Woche, die einfach sich jetzt interessieren, die sich einbringen wollen, die das nicht mehr hinnehmen wollen. Und das finde ich großartig.
Einer, der sich mit diesen Protesten beruflich beschäftigt, ist Herr Theune, Protestforscher. Wer steht denn eigentlich hinter diesen Transparenten von Fridays for Future? Das untersuchen Sie doch bestimmt. Was ist das? Sind das ganz typische Vertreter hier in unserer Runde?
Also was auffällig ist, ist, dass tatsächlich diese Transparente selbst gemacht sind und dass man nicht irgendwelche Transparente von einer Organisation mit sich rumträgt und Sprüche skandiert, die andere anfangen, sondern das ist tatsächlich sehr charakteristisch, dass das von unten organisiert wird, dass die Schülerinnen sich am Tag vorher hinsetzen und die Plakate malen, Bilder mit dazu malen. Also diese Vielfalt, diese Fantasie, die ist bei Protesten tatsächlich sehr selten. Und wenn man jetzt drauf guckt, wer ist bei den Demonstrationen? Wir haben eine Befragung gemacht in Berlin und in Bremen bei den Fridays for Future Demonstrationen. Es entspricht die Demonstration schon sehr dem Muster von anderen Demonstrationen. Es sind eher die Kinder und Jugendlichen, die aus besser verdienenden Familien kommen, eher höhere formale Bildung haben. Also die Hälfte der Eltern hat einen Hochschulabschluss, was echt eine ganze Menge ist. Das heißt, es ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, der da auf der Straße ist. Aber das ist nie bei Protesten so, sondern Proteste sind einfach sehr stark von diesen Milieus dominiert.
Welchen Einfluss haben da gewisse Vorbilder, zum Beispiel Greta Thunberg, um das Interesse für das Thema und auch das politische Engagement zu wecken?
Ich glaube, Greta Thunberg war aus mehreren Gründen ganz wichtig. Also zum einen, weil sie eben für diese Generation steht. Also das ist sozusagen für diese Proteste auch sehr wichtig, dass es diese gemeinsame Identität als eine Generation, die jetzt tätig werden muss, dass das aktiviert wird. Und dann natürlich die Art, in der sie argumentiert, dass sie sozusagen so konsequent artikuliert, was passieren muss, dass sie auch so kompromisslos ist, dass sie sagt, es geht einfach so nicht weiter, stopp. Und das kommt ja auch in diesen Schulstreiks, in dieser Protestform zum Ausdruck. Es ist, die Situation ist so dringend, die Hütte brennt, wir können nicht so weitermachen wie bis jetzt.
Etwas, was auch Mia Germer sie beeinflusst hat, solche Vorbilder, ist das wichtig, dass es solche Personen gibt?
Also es ist immer wichtig, dass es eine Person gibt, die damit anfängt und die sagt, hier, schaut, was ich mache. Es ist unglaublich wichtig, was ihr macht, beschäftigt euch damit. Und dann kommen natürlich die anderen nach, denen das genauso wichtig ist. Und es muss immer einen geben, der anfängt. Und dann formiert sich dahinter eine wahnsinnig große Bewegung. Und das ist wirklich, es ist einfach unglaublich, was so Menschen wie Greta dann schaffen und was so Menschen wie Greta dann einfach für Steine lostreten.
Was man vorher nicht abschätzen konnte. Kampf gegen den Klimawandel, wie politisch ist die Jugend heute unser Thema in der Lebenszeit? Und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Fragen. Wie engagieren Sie sich selbst? Wie sehen Sie das als Eltern, als Großeltern? Sie können uns kostenlos anrufen unter 00800 44 64 44 64 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit dem Kampf gegen den Klimawandel, unser Thema in der Lebenszeit. Wir fragen, wie politisch ist die Jugend heute? Momentan hat man den Eindruck, angesichts der Fridays for Future-Demonstrationen hierzulande, aber auch in aller Welt, dass die Jugend mitreden will, dass sie wütend ist, dass sie die Politiker in die Verantwortung nehmen will, endlich Maßnahmen gegen die weitere Klimaerwärmung zu ergreifen. Wir haben eine Schülerin, wir haben Jugendpolitiker eingeladen, Klima- und Protestforscher, und auch ihre Meinung ist gefragt. Sind nicht die Jugendlichen politikverdrossen, sondern ist vielmehr die Politik jugendverdrossen? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Eingeladen haben wir auch Professor Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Er ist dessen Präsident. Das Institut gibt es seit fast 30 Jahren. So lange wird hier geforscht und auch schon gewarnt vor den Folgen des Klimawandels. Herr Schneidewind, wie erleben Sie die aktuellen Proteste? Ein Déjà-vu?
Es ist schon eine eindrucksvolle Energie. Insofern ein Déjà-vu, wenn man sich in die Gründungszeit unseres Institutes zurückversetzt, Anfang der 90er Jahre. Das war die Zeit vor dem großen UN-Kongress für Umwelt und Entwicklung 92 in Rio. Danach gab es eine gewaltige, auch intensive Bewegung von lokalen Agenda 21-Prozessen. Also da hatte man schon mal den Eindruck, wow, das kann jetzt wirklich was werden. Und insofern ist es äußerst erfreulich zu sehen, mit wie viel Energie wir, nicht nur was die Erkenntnisse angeht, die hatten wir damals auch schon fast vor 30 Jahren, sondern auch an das Energieniveau, das gesellschaftliche, von damals wieder anknüpfen.
Wie ist das als Wissenschaftler? Wie versucht man da in Kontakt zu kommen? Gibt es da einen Austausch? Versucht man da gemeinsam an einem Strang zu ziehen? Was unterscheidet das?
Ich meine, das ist ja das Faszinierende, dass sich diese Bewegung ganz stark auf wissenschaftliche Fakten, auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt. Es sich dann ja auch sehr, sehr schnell die Scientists for Future Bewegung mit über 26.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegründet hat, die damit auch die Bewegung unterstützen, sagen, das, worauf ihr euren Protest gründet, das ist wissenschaftlich auch abgesichert. Und wir als Institut versuchen eben in unterschiedlichen Formen jetzt mit unseren wissenschaftlichen Mitteln diese Bewegung auch zu unterstützen. Also wir sind viel im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern, gehen in Schulen, stehen für Podiumsdiskussionen, für Vorträge auf den Freitagsdemonstrationen zur Verfügung, um das, was an wissenschaftlicher Erkenntnis da ist, auch für die Aktiven verfügbar zu machen.
Was lernen Sie von denen, von das andere Protestformen? Wir haben eben schon den YouTuber Rezo erwähnt. Es gibt ja eine Jugend, die ganz anders aufgewachsen ist, mit anderen Medien, mit anderen Formen des Protestes und der Informationsgewinnung.
Also für uns ist das extrem lehrreich, weil wir sind ja ein Institut, das fragt, wie gestaltet man die Übergänge. Also wir untersuchen ja diese Wandlungsprozesse. Wir haben gerade letztes Jahr ein Buch gemacht, wo wir auch ein Stück mal Bilanz ziehen mit den Grenzen, an die wir geraten sind, mit dem Muster, ich produziere wissenschaftliche Fakten, dann werfe ich sie irgendwie über den Zaun und wundere mich dann, dass 25 Jahre nichts passiert. Wir nutzen dafür diesen Begriff der Zukunftskunst. Und der besagt, wir müssen sehr viel stärker auch andere Ausdrucksformen, wie wir sie zum Teil aus dem Künstlerischen finden, vielleicht auch intensiver verstehen und in Anwendung bringen, um Veränderungen auf den Weg zu bringen. Und vieles von dem, was Sie auf den Fridays for Future Demonstrationen derzeit erleben, ist das ja. Da geht es um Energien, da geht es um gemeinsame Mobilisierung. Das können Sie aus der Sprache eines Dramaturgen oder einer Dramaturgin fast besser erfassen, als jetzt nur mit rein wissenschaftlichen Mitteln.
Ja, die weltweite Fridays for Future Bewegung fordert ja seit Monaten endlich Taten angesichts der Folgen des Klimawandels. Plakate mit der Aufschrift, wir waren jung und brauchten die Welt, oder wer nicht hören will, muss schwitzen, sieht man hierzulande auf den Dom, auf den Demos. Die 15-jährige Johanna Bodemer, die ist gerade auf einer solchen Demo hier in Köln und die begrüße ich am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Bodemer. Hören Sie mich?
Ja, hallo.
Oh, ich
hallo.
Merke, es ist laut im Hintergrund. Sie sind nicht allein. Wie ist die Stimmung vor Ort?
Die Stimmung ist super. Also wir sind richtig viele. Wir haben eben gezählt, wir sind ungefähr 1400 Leute in Köln. Und Ja.
Genau. Und da wird nicht nur die Schule, wird heute mal nicht die Schule geschwänzt, denn es ist ein Brückentag und frei. Hat die Bewegung so ein bisschen Aufwind bekommen jetzt nach den Europawahlen? Ist die Stimmung anders?
Ich denke, wir machen, also wir haben ja auch vor der Europawahl unsere internationale Großdemo gehabt, um nochmal klarzumachen, dass die Europawahl wirklich eine Klimawahl ist und die Menschen sich vorher nochmal Gedanken darüber machen sollen. Und ich denke schon, dass wir jetzt auf jeden Fall etwas bewirken konnten, aber wir hören auf jeden Fall nicht auf und wir sind weiter laut und weiter aktiv. Also, ja.
Genau, welche Resonanz gibt es? Gibt es da schon etwas, wo Sie sagen, aha, da passiert was und ich fühle mich gehört, auch als 15-jährige Schülerin?
Es geht so in der Gesellschaft schon. Also viele Menschen kennen Fridays for Future und es gibt ja auch die Parents for Future und Grandparents, wo uns dann ältere Menschen halt unterstützen und die Wissenschaftler. Aber in der Politik ist es eher so, immer noch, sie nehmen uns eventuell ein bisschen wahr, aber sie nehmen uns auf jeden Fall nicht ernst und das ist, glaube ich, das Problem. Also es ist eher so wie so ein Tätscheln auf dem Kopf, so ist ja schön, dass ihr was macht, aber wir ziehen keine Konsequenzen daraus und das ist halt das Problem, was wir im Moment noch haben. Mhm.
Ein Problem, dass man mit nachhaltigen Demonstrationen versucht, etwas in den Griff zu kriegen. Wie engagiert ist man? Ich weiß nicht, Johanna wurde mal, wie lange geht man schon auf die Demonstrationen und wie viel Energie braucht man auch dafür, neben dem Schulalltag?
Ja, also ich bin jetzt seit Januar dabei und generell in Köln ist es seit Dezember die Fridays for Future Demos und es sind schon richtig viele Leute, die viel Energie da reinstecken, die ganze Organisation und so, kostet ja auch nochmal viel Zeit, aber ich denke, es lohnt sich und wir haben auf jeden Fall viel Energie, um noch weiter durchzuhalten.
Okay, vielen Dank. Das war Johanna Bodema, 15-jährige Schülerin bei den Fridays for Futures Demos, die einen langen Atem beweist. Und ich sehe, Mia Germer strahlt. Wäre jetzt auch gern dabei?
Ja, und 1400 Leute. Oh mein Gott, ich hatte nie damit gerechnet, dass es jetzt weiter so viele werden, weil es wurden schon auf den normalen Freitag-Demos ein bisschen weniger Menschen, bis jetzt die Demo letzte Woche waren auch 12.000 und jetzt 1.400. Ich kriege mich gerade gar nicht mehr ein, das ist so toll.
Ja, Begeisterung hier in der Runde. Ich frage mal Lukas Schwalmach bei den jungen Liberalen, auch einer, der auf die Straße geht?
Also ich bin auch schon auf die Straße gegangen, als ich politisch aktiv wurde. Und das ist vielleicht auch so ein Brückenschlag, was dann alle miteinander verbindet. Bei mir war das 2008, 2009 in Hessen die Landtagswahlen, als es um Frau Ypsilanti ging und eine rot-grüne Minderheitsregierung und diese Einheitsschule, was ich nicht wollte. Und da bin ich aktiv geworden. Und das ist vielleicht immer, braucht so ein Momentum, wo man sagt, das ist mir besonders wichtig, da will ich mich engagieren. Und dann geht man dafür auch auf die Straße und wird dann eben nicht nur dort aktiv, sondern vielleicht auch später politisch aktiv.
Und am Telefon begrüße ich jetzt eine Hörerin aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Grunert begrüße ich am Telefon.
Ja.
Wie steht es um das politische Engagement der Jugend? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also ich bin Mitte 50, ich habe selbst keine Kinder, bin aber sehr begeistert von dieser jungen Bewegung und zwar so sehr beeindruckt, dass ich mich jetzt entschlossen habe, selber also jetzt Mitglied bei den Grünen zu werden und mich da zu engagieren. Also ich habe mich da schon immer zu den Grünen hingezogen gefühlt. Als ich in dem Alter war, wie die jungen Leute heute, da sind die Grünen damals mit Blumentöpfen ins Parlament eingezogen, sind belächelt worden. Und ich habe jetzt gerade die letzten Jahre, war ich so ein bisschen hoffnungslos. Und ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass es nochmal zu so einer Bewegung kommt. Und da bin ich tief beeindruckt und will mich also da jetzt selber engagieren.
Das heißt, Sie haben sich von der Jugend inspirieren lassen?
Ja. Hätte ich nie mehr damit gerechnet, dass das durch diese jungen Leute nochmal so einen Auftritt gibt. Finde ich also ganz bewundernswert.
Liegt das auch am Thema natürlich Klimawandel? Ein Thema, was man nicht unbedingt aus parteipolitischer Perspektive, sondern grundsätzlich aus Zukunftsperspektive diskutiert?
Ja, natürlich. Also das, ja, also ich finde das ganz toll, was die Greta Thunberg da angestoßen hat. Und wie gesagt, ich war auch so ein bisschen vorher der Meinung, dass die Jugend irgendwie so ein bisschen gleichgültig ist, sich nicht kümmert, und bin halt jetzt vom Gegenteil also überzeugt worden. Also ja, bin sehr überrascht und aber positiv.
Ja, vielen Dank, Frau Grunert, für Ihren Hinweis. Das scheint ja ein wichtiger Impuls zu sein. Herr Theune, als Protestforscher, ist das etwas, das man schon einen Effekt, den man vielleicht beobachten kann, dass sich auch durchaus ältere Menschen anstecken lassen von dieser Energie der Jugend?
Das ist einer von sehr vielen Effekten. Also man muss ja wirklich sagen, die Fridays for Future haben unglaublichen Erfolg. Und das liegt nicht nur daran, dass das so viele sind und dass die so eine tolle Energie haben auf den Demonstrationen und dass sie so unnachgiebig immer wieder auch fordern, dass tatsächlich was passiert, sondern das liegt natürlich auch daran, dass es eine Vorarbeit gibt in der Klimabewegung, die ja auch schon mehr als 10 Jahre alt ist, wo es vorher schon Verbandsklagen gab gegen Kohlekraftwerke, wo es große Demonstrationen gab, wo es die Besetzung im Hambacher Forst gibt, die ja auch schon 8 Jahre andauert und so weiter. Also da gibt es etwas, auf das diese Fridays for Future aufbauen können, und es vertieft sozusagen einen Konflikt, der vorher schon da gewesen ist. Und das ist auch etwas, was diesen Erfolg erleichtert hat. Und natürlich, dass es die Unterstützung gibt von ressourcenstarken Akteuren. Also es ist nicht nur das Wuppertal-Institut, sondern das sind die Jugendverbände von den Grünen zum Beispiel, von den Umweltverbänden, andere klimapolitisch vorher aktive Akteure, die da versuchen auch zu unterstützen, wo es geht, weil die sehen, da gibt es ein Momentum, da gibt es ein Gelegenheitsfenster, wo sie jetzt auch mit reinbuttern können und diesen Effekt verstärken können.
Wie sieht es denn überhaupt aus bei diesen jungen Menschen, die sich jetzt organisieren? Es gab ja auch schon Occupy-Bewegungen, es gab andere Bewegungen, die teilweise relativ schnell wieder verschwunden sind. Wie, wenn Sie den Vergleich haben mit anderen Protestformen in unserer Geschichte, wie reiht sich da die Fridays for Future-Bewegung ein?
Also die Gefahr ist natürlich immer da, wenn man sagt, wir treffen uns jetzt jeden Freitag und bleiben so lange, bis sich was verändert. Dann ist natürlich die Gefahr, dass es weniger wird und dass irgendwann die öffentliche Aufmerksamkeit abnimmt. Und tatsächlich ist das jetzt die Tatsache, dass es jetzt immer noch so erfolgreich läuft, dass so viele Leute auf der Straße sind jeden Freitag, hat sehr viel damit zu tun, dass es vorher schon diese Unterstützung gab, dass die Diskussion auch schon sehr lange zurückreicht und es klar ist, dass da was passieren muss. Und insofern bin ich sehr viel optimistischer, dass es auch die Jugendlichen, selbst wenn irgendwann die Freitagsdemonstrationen und die Schulstreiks weniger werden oder weniger Leute dabei sind, dass es dann Strukturen gibt, in denen die weiterarbeiten können, in den Parteien, in den Jugendverbänden und in den Umweltverbänden und so weiter.
Sie sind optimistisch. Mal sehen, was unser Hörer Georg Dovermann aus Bonn sagt, den ich jetzt am Telefon begrüße.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Dovermann. Wie erleben Sie die Jugend?
Also ich finde auch diese Bewegung hervorragend und auch diese aber allerdings bedenken, dass diese Effizienz in der Wahl dafür, die wahren Königsmacher waren ja Greta Thunberg und auch Rezo selber. Sie haben wirklich diese Bewegung vorangebracht und die war eine richtige Quittung für die Volksferne der konventionellen Parteien CDU, SPD und der SPD sowie der FDP. Die Argumentation von Herrn Zymiak und auch Herrn Lindner waren so dermaßen verschmettert und waren nicht besonders überzeugend. Wenn Herr Lindner meint, man sollte da Experten an die Macht lassen, dann meint er wirklich Experten, die nur auf ökonomischem Wege denken und nicht in keinster Weise daran denken, dass es noch eine Jugend gibt, die nachher damit mit dieser Arbeit leben müssen.
Ja, das heißt, Sie sehen auch vor allen Dingen, dass es da diese Volksferne da ist, aber ist es vielleicht auch ein Generationenthema?
Auf jeden Fall ist es ein Generationenkonflikt. Das hat bewiesen, dass die Jugend noch immer wieder begeisterungsfähig ist. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo sich solche Jugend hervortut. Das war in den 68ern genauso. Da hat Kiesinger genauso reagiert, als die Jugend gegen den Schah-Besuch demonstrierte und er mit dieser neuen Jugend nicht klarkam.
Genau, diese neue Jugend, die nehmen wir jetzt weiter ins Visier. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Dovermann. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine Mail von Ingrid Traub zitieren. Sie schreibt, dass die jungen Leute für den Klimaschutz auf die Straße gehen, ist sehr zu begrüßen. Kritisch hinterfragen muss ich die jungen Leute aber schon. Wir alleine in Deutschland retten die Welt nicht. Ich habe noch keine kritischen Worte gehört, dass in Südamerika zum Beispiel 2018 tausende Quadratkilometer Regenwald abgeholzt wurden. Übrigens auch für die Herstellung von Pellets, für unsere umweltfreundlichen Heizungen. Das gleiche gilt für die Wälder im Kaukasus. Ja, ist das etwas, wo es manches auseinandergeht? Wie sieht es hier bei der Jugend? Herr Riemann, wie sehen Sie das?
Ja, also grundsätzlich ist Klimapolitik ein globales Thema. Das lässt sich nicht auf nationaler Ebene lösen, aber man muss auf nationaler Ebene natürlich die Weichen stellen. Und das Ziel ist es natürlich, auch wenn man die Politik in Deutschland ändert, dass man das auf europäische Ebene hochträgt, dass man das dann eben über Klimaabkommen, wie zum Beispiel das von Paris 2015, es eben schafft, einen globalen Ansatz zu finden. Deswegen ist es natürlich einerseits richtig, gerade auch die Regenwaldabholzung ist ein großes Problem, aber das delegitimiert ja nicht die Anliegen, die man jetzt hier vor Ort hat, und vor allem sagt ja auch niemand, dass wir diesen globalen Aspekt außen vor lassen sollen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen hier in Deutschland anfangen und von da nach oben arbeiten. Es funktioniert nicht erst in Deutschland nichts zu machen und zu gucken, okay, warten wir mal ab, ob auf globaler Ebene irgendwas passiert. Wenn wir nicht hier vorangehen, dann wird sich nichts ändern.
Mhm. Herr Scheidewind?
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, wie verändern sich auch auf einer globalen Ebene Prozesse. Und das läuft nicht nur im quantitativen Gegeneinanderstellen, das sind doch nur 2% der Emissionen in Deutschland, sondern Deutschland kommt eben eine Schlüsselrolle zu, weil wir als führende Industrienation natürlich Muster prägen, die, wenn die hier gelingen, und wir sind da auf einem guten Weg, wenn wir jetzt da engagiert vorangehen, die dann überhaupt erst dazu führen, dass wir auf internationaler Ebene auch über andere Entwicklungspfade in dem Rest der Welt sprechen können. Das muss man immer wieder sehen. Auf Deutschland wird geschaut und die Art und Weise, wie wir in Deutschland das Thema vorantreiben, wird einen entscheidenden Einfluss auch auf die globalen Verhandlungen haben.
Es hat sich ja das Klimakabinett gegründet mit Vertretern der für das Thema relevanten Ministerien. Man versucht zu reagieren, man versucht Ergebnisse zu liefern. Wie sieht das aus der Sicht der jungen Leute aus? Beeindruckt das?
Beeindrucken tut mich das jetzt in erster Linie nicht, weil es kann immer viel geredet werden. Die Kohlekommission hat auch einen Kohleausstieg 2038 beschlossen, was total daneben ist, weil es viel zu spät ist. Man kann immer schön Kabinette gründen und Ministerien und man kann immer schön reden, aber wenn man nichts tut, dann bringt es nichts, weil dieses Klimaanliegen, das war noch nie so dringend und es muss wirklich was getan werden, und da nützen Kabinette in erster Linie nichts, wenn man nicht konkret handelt und nicht dann auch wirklich was tut.
Genau. Und dann, wenn man etwas tut, wie muss das konkret aussehen? Also ich verstehe ja die Wut, das kann man nachvollziehen und das ist ein Thema, was alle angeht. Dann gibt es die Frage, wie setzt man das um, wenn man Gehör schafft bei den Politikern? Wie können wir das gewinnen? Wenn man sagt, das ist nicht der Weg, was wünscht sich eine Mia Germer? Was wäre der Weg?
Ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall erstmal die Forderungen von der deutschlandweiten Fridays for Future-Gruppe umgesetzt werden. Keine Subventionen mehr für zum Beispiel eine Autoindustrie, eine Industrie mit fossilen Brennstoffen, dass Kohleausstieg bis spätestens 2038, dass einfach Klima- und Umweltschutz ein zentrales Thema ist oder das zentrale Thema in der Politik ist, weil es wirklich unglaublich wichtig und wirklich gravierend für die Zukunft ist.
Herr Schwalbach, wie sehen Sie das? Was ist das, was, wo Sie sehen, ach, dass sich auch etwas in Bewegung kommt, was man vielleicht in einer Jugendorganisation, einer Partei wie der Ihren durchsetzen kann?
Naja, also was uns hier ja eint und wo ich auch den Fridays for Future recht gebe, ist, dass Deutschland seine Rolle als Klimavorreiter nicht gerecht wird und seine Ziele deutlich verfehlt hat. Und dort ist es ja dann auch kein Wunder, wenn dann viele junge Menschen aufstehen und sagen, es muss sich halt jetzt was verändern. Und es ist sicherlich auch der Klimaschutz eine der wichtigsten Fragen meiner Generation. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch ein doch recht deutliches Sprengpotenzial für eine Gesellschaft. Also wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen und uns dort die Auslöser für die Gelbwesten-Proteste auch anschauen, sieht man ja, dass das nicht so einfach zu handeln ist und dass wir dort dann vielleicht auch andere Wege beschreiten müssen. Weil wenn wir jetzt feststellen, das, was Deutschland in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten getan hat, hat nicht funktioniert, war der falsche Weg, und wir sind uns einig in dem Ziel, da müssten wir zumindest anfangen, auch über die Wege zu diskutieren und wie wir gut und effizient dorthin gehen und auch das so erreichen, dass wir das sozial gerecht herstellen und gleichzeitig auch eine große Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung herstellen. Also das wäre so mein Anliegen und auch mein Wunsch. Und darüber würde ich auch gerne noch stärker mit den Fridays for Future diskutieren. Und das ist halt, glaube ich, jetzt gerade die Schwierigkeit. Wie bekommen wir es hin, diesen gesellschaftlichen Protest, den Protest auf der Straße, in einen Diskurs zu verwandeln, der auch mit Politik, mit Jugendorganisationen, mit anderen Akteuren in dem Bereich auch stattfinden kann, um über den Weg zu diskutieren. Also wie erreichen wir tatsächlich diese Klimaschutzziele und was muss sich dann vielleicht in Deutschland tatsächlich verändern? Und da bin ich eben nicht ganz der Meinung, dass, so wie wir das gerade eben von Mia Krämer gehört haben, dass das die richtigen Vorschläge sind, sondern dass es vielleicht auch andere Wege und Ziele dorthin gibt.
Simon Theuner, als Protestforscher, gibt es da Untersuchungen, dass man sieht, aha, wie werden diese Protestbewegungen aufgelöst, beziehungsweise wie gehen sie auch in Parteien ein, wie sie gehen die Wege der politischen Partizipation, sodass sie auch wirklich Einfluss gewinnen?
Na, es gibt im Grunde genommen immer zwei Prozesse, die sich über Dauer bei Protestbewegungen abspielen. Das eine ist ein Institutionalisierungsprozess, das heißt, die Menschen gehen in Parteien oder gründen neue Parteien. Also die Grünen sind ja auch aus der Umweltbewegung, aus der Frauenbewegung, aus der Friedensbewegung hervorgegangen. Der andere Weg ist, dass, wenn Forderungen nicht umgesetzt werden, dass es auch eine Radikalisierung gibt, dass die Protestierenden auch sehen, wie können wir die Dringlichkeit von unserem Anliegen anders rüberbringen, wenn hier im Grunde genommen nichts passiert. Und das ist tatsächlich auch eine Bewegung, die sich schon abzeichnet mit Extinction Rebellion, den Gruppen, die versuchen zum Beispiel dann in Städten den Verkehr zu blockieren und so weiter. Gibt es schon andere Formen von zivilen Ungehorsam jetzt neben den Schulstreiks, die dann unter Umständen auch interessant werden für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie merken, da passiert jetzt einfach nichts. Und tatsächlich ist ja bis jetzt nicht sehr viel passiert. Also, dass ein Klimakabinett gegründet worden ist, das ist im Grunde genommen eine Luftnummer gewesen. Rein zufällig genau zu dem Zeitpunkt, wo die große Demonstration war, wo auch sozusagen die Aufmerksamkeit abgefischt wurde zu dem Zeitpunkt. Tatsächlich ist, wie Frau Dreyer vorhin gesagt, jetzt die Politik damit dran zu liefern. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert.
Mal sehen, was Herr Peters aus Herford dazu sagt, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Peters.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Wie ist Ihr Blick auf die aktuelle Fridays for Future-Bewegung, zum Beispiel über das politische Engagement in Sachen Klima?
Ja, also ich persönlich sehe das ein bisschen kritischer. Ich sage mal, Klimaschutz ist eine gute Sache und wenn man sich dafür engagiert, ist das auch. Aber man soll diese Debatte ehrlich führen. Und man soll aufhören, Jugendliche, die gerade mal, ich sag mal, ja, zwischen 12 und 18, 19 aufhören zu manipulieren und für sich, für eigene Zwecke zu instrumentalisieren.
Wer manipuliert wen und instrumentalisiert wen?
Dazu komme ich jetzt. Wenn man zum Beispiel die Entstehung von Fridays for Future anguckt, dahinter steckt ein gewisser Herrn Thunberg aus Schweden, ein Millionär, der meiner Kenntnis nach die erfolgreichste Werbe- und Marketing- und Kommunikationsagentur im Land hat, ein Millionär.
Sie meinen jetzt nicht den Vater von Greta Thunberg?
Doch, das ist der Vater.
Der Schauspieler von Beruf ist.
Die Mutter.
Die Mutter ist Opernsängerin, genau. Er ist Schauspieler.
Schauspieler und die beiden haben eine sehr erfolgreiche Werbeagentur. Und das ist einfach nur Marketing. Sie benutzen einfach ihre Tochter für diesen Zweck. Und sie haben sich mal gedacht, in Schweden sind wir zu Millionären gekommen und wir versuchen es
weltweit. Das erklärt aber vielleicht nicht den Effekt dieser Fridays for Futures Bewegung, die ja auch in ganzen Deutschland und in ganz vielen anderen Nationen da auch ist. Also ich gebe das mal in die Runde.
Dieser Effekt, wenn ich mal was dazu sagen kann. Das ist, man muss einfach mal sowas den jungen Menschen auch sagen. Das gehört zur ehrlichen Debatte dazu. Ja, genauso wie das Rezo-Video. Das ist auch ein YouTuber, der angestellt ist bei einer großen Werbefirma Und wenn man sich so das Quellenverzeichnis von seinem Video anguckt, da sind über 200 Quellenangaben. Also ich glaube nicht, dass der Riese Politik studiert hat. Und das
der hat Informatik studiert, genau. Und der hat viele Quellen. Und es gibt auch einen Faktencheck, was das betrifft. Also vielleicht muss man natürlich auch inhaltlich diskutieren, was stimmt, was ist möglicherweise überzogen gewesen. Wichtig ist natürlich zu gucken, woher kommt dieses Interesse. Insofern danke für Ihren Anruf. Und wir diskutieren auch weiter gleich nach den Nachrichten. Wie sieht's aus mit dem politischen Engagement der Jugend? Wie nachhaltig wird das überhaupt sein? Was für Pläne gibt es? Wie aufmerksam sind die Parteien? 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Noch bis 11.30 Uhr geht es hier um den Kampf gegen den Klimawandel, der so viele junge Menschen gerade mobilisiert. Wie politisch ist die Jugend heute, fragen wir und haben schon viele Beispiele gehört für politisches Engagement von unseren Hörerinnen und Hörern und von unseren Studiogästen, die ich Ihnen gerne noch einmal vorstelle. Das ist einmal Mia Germer. Sie ist Schülerin und engagiert sich bei Fridays for Future in Köln. Außerdem Karl Riemann, Student, der sich bei der Grünen Jugend in Köln engagiert. Lukas Schwalbach, er ist Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Hessen, Dr. Simon Theune, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin und Professor Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Warum und wie engagieren Sie sich? Oder vielleicht warum auch gerade nicht? Welche Rolle spielt der Klimawandel auf der politischen Agenda der Parteien und wie steht es um das politische Bewusstsein und die Einflussmöglichkeiten junger Menschen? Rufen Sie uns gerne weiterhin an, diskutieren Sie mit. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen und Anmerkungen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir haben eben von einem Hörer aus Bonn gehört, diesen Vorwurf der Instrumentalisierung. Diese Demonstrierenden, die seien alle gesteuert worden, auch Rezo, das Video. Ich denke, das ist etwas, was Sie, Herr Theune, als Protestforscher oft zu hören bekommen, dass diese Vorwürfe existieren, dass man Protestierenden sagt, da stimmt etwas nicht, diese werden gesteuert. Ist das ein alter Vorwurf, der immer wieder kommt?
Das ist ein gängiger Reflex, ja, und sozusagen einer von mehreren Reflexen, um Proteste kleinzureden, um sie zu delegitimieren. Man muss einfach mal auf so eine Demonstration hingehen und dann kann man sich das nochmal überlegen, ob das stimmig ist. Wenn da, wie heute in Köln, 1400 Schülerinnen und Schüler auf der Straße sind, an einem Tag, wo sie eigentlich frei haben, ihre selbstgemalten Plakate mitbringen. Also für mich macht es nicht so viel Sinn, dass da irgendjemand sein soll, irgendwelche dunklen Kräfte, die das alles in die Wege geleitet haben, sondern diese Dynamik ist darüber nicht erklärbar. Es gibt natürlich Proteste, die durch zum Beispiel Industriekreise gestreut werden oder die dadurch erleichtert werden durch Industriekreise. Es gab zum Beispiel gekaufte Demonstranten vom Reichstag, die Ärztekammer bezahlt hat. Aber sowas fliegt eigentlich relativ schnell auf. Und in dem Fall, ich meine, wir haben gesehen, bei den Protesten jetzt waren 300.000 Leute auf der Straße. Das kann man schlecht orchestrieren.
Das heißt, ein alter Vorwurf, der immer wieder kommt. Wie gehen junge Leute damit um? Wie kann man das entkräften? Oder kann man auch vielleicht mal selber Zweifel bekommen? Wer weiß, wer das steuert? Kann man das gegenchecken? Mia Germer.
Das kann man eigentlich nur gegenchecken, indem man sich bei uns engagiert, indem man zu uns zum Plenum kommt, indem man bei uns mit organisiert. Und da merkt man ganz schnell, da ist überhaupt nichts gesteuert. Das ist wahnsinnig viel Arbeit für uns alle. Wenn Leute in meiner Ortsgruppe in Köln, die arbeiten sich wirklich so tot, die haben echt Burnouts, die machen sich unglaublich viel Arbeit und dann geht man auf so eine Demonstration, dann ist da ein unglaubliches Gefühl. Ich liebe es, immer wieder dahin zu gehen und alle Menschen sind so begeistert und rufen und schreien und malen Transparente und das kann einfach nicht gesteuert sein, das glaube ich nicht.
Ja, Karimann lächelt auch.
Ja, das sind ja wie auch eben schon gesagt wurde, das sind Vorwürfe, die immer wieder kommen über alle möglichen Sachen, ob es jetzt Rezo ist, Greta Thunberg oder generell die Klimabewegung, Klimawandel ist von den Chinesen erfunden, keine Ahnung. Es gibt immer wieder Vorwürfe, die einfach die einfach lächerlich sind, die nicht haltbar sind. Und ja, wie gerade gesagt wurde, man kann sich sehr gut ein Bild damit machen, gerade bei Fridays for Future, von unten organisiert. Jeder kann reingucken, jeder kann sich selbst engagieren. Das bei uns genauso. Also wer da kritisch ist und das gerne mal hinterfragen möchte, kann es direkt vor Ort machen.
Und sich dort ein Bild machen. Trotzdem wird man ja den Eindruck nicht los, es ist immer noch eine große Kluft zwischen den Generationen, auch zwischen der jungen Generation, politisch unorganisierter und anderen, die ihre Wut über Themen wie Klimawandel oder Generationengerechtigkeit äußern, und auch den politischen Mächtigen. Gibt es denn Ideen, wie diese Kluft auch überwunden werden kann, wenn man sagt, das ist jetzt ein Thema, was, ja, was man nicht auf die lange Bank schieben muss, was uns alle betrifft, gleichzeitig aber auch, wie kann man da eine Bewegung reinbringen und wie kann man auch versuchen, da einen Dialog, ist es Demokratie fördern, muss man an die Schule gehen, wie kann man das in Gang setzen, dass da auch wirklich etwas konstruktiv herauskommt? Herr Schneidewind, gibt es da Ideen, Lösungen? Sie gehen auch manchmal in Schulen?
Ja, ich meine, da ist ja vieles im Gange. Also das hat natürlich ganz, ganz viel auch mit den Personen zu tun, die da in den Dialog gehen. Das ist alleine, wenn man sich jetzt die Talkshows der letzten 2-3 Wochen anschaut, also wer von den Parteien dort geschickt wird, man merkt, ich brauche ganz andere Formen von Personen, die überhaupt in der Lage sind, da auf einer Augenhöhe zu sprechen und das dann in die Parteien zu übersetzen. Also da ist, glaube ich, extrem viel im Gang. Und Gleiches merken wir natürlich auch in den Schulen und auch im Wissenschaftssystem. Denn auch wir als Wissenschaft sind gefordert, in einer Form zu kommunizieren und Wege zu schaffen, dass unsere Kenntnisse eben nicht nur bei dem einen oder anderen Spitzenpolitikerin oder Politiker ankommen, sondern denjenigen, die jetzt mit viel Energie diese Veränderung vorantreiben, so aufgenommen und umgesetzt werden können, dass da wirklich was passiert. Also das, glaube ich, löst in allen was aus. Und es ist ja ganz interessant, dass gerade die Parteien jetzt sehr profitieren, die diesen Shift in der Art der Kommunikation schon vollzogen haben. Also das, was eine Grünen-Spitze jetzt ausmacht, ist ja zum Teil ein ganz anderer Habitus, ne? Damit umgehen zu können, dass Herausforderungen dann auch da sind, eine Sprache zu finden, die als sehr viel authentischer wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für jeden Dialog. Und das merkt man, dass das jetzt auch in vielen der anderen Parteien beginnt.
Am Telefon ist jetzt Frau Heidelberger aus Ludwigshafen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Heidelberger, wie erleben Sie den jugendlichen Protest? Wie ist Ihre Haltung dazu?
Also ich bin Großmutter und habe als solche an den Demonstrationen schon teilgenommen. Und ich beobachte, dass es von Demonstration zu Demonstration immer mehr Großeltern, Eltern gibt, die da sind, die sich etwas zurückhalten. Es ist ja nicht ihre Party, aber sie sind dabei und unterstützen. Und ich glaube nicht, dass das abflaut. Ich glaube, immer mehr erwachsene und ältere Menschen, besonders den Wohlstandsrentnern, zu denen ich auch gehöre, wird klar, dass es so nicht weitergeht. Die Erkenntnisse gibt es seit Jahrzehnten. Und ich glaube nicht, dass das so schnell abflaut. Und ich glaube, die Erfahrung in meinem Leben, dass Widerstand sich lohnt, habe ich in Wackersdorf gemacht. Das habe ich in der Anti-Atom-Bewegung gemacht. Das haben die Menschen in der früheren DDR erlebt. Und es gibt viele positive Beispiele, dass man was erreichen kann.
Ja, Frau Heidelberger, Sie sagen, das stoßen auch ältere Generationen. Gibt es da einen Austausch auf? Sind Sie selber schon bei diesen Demonstrationen auch heute gewesen oder kennen Sie Personen?
Heute nicht. Ich war heute nicht dabei, weil ich sehr erkältet bin, aber ich war in den letzten Freitagen im Raum Neckarraum, Mannheim, Ludwigshafen immer dabei, und auf der Straße spricht man mit anderen Großeltern und man spricht mit anderen älteren Erwachsenen, die dabei sind, also die vielleicht noch keine Großeltern sind. Und es gibt da auch so viel Bewegung dabei. Natürlich sprechen wir auch im Freundeskreis darüber, und eigentlich kenne ich im ganzen Freundeskreis auch von den Leuten, die sehr konservativ sind und CDU wählen, niemand, der das nicht ernst nimmt, und niemand, der den Klimawandel nicht ernst nimmt.
Ja, vielen Dank, Frau Heidelberger, für Ihren Anruf. Ja. Ich gebe das auch gerne mal in diese Runde jetzt weiter, was Sie, die Unterstützer, betrifft. Also es gibt ja Parents for Future, Grandparents for Future. Ich glaube, Frau Heidelberger aus Ludwigshafen ist da auch eine, die das Ganze unterstützt. Wie sehr fühlen Sie diese Unterstützung und wie wichtig ist die auch, Herr Riemann?
Wichtig ist sie auf jeden Fall. Es hat als sehr kleiner Protest angefangen, vor allem von jungen Leuten. Und es zeigt einfach, dass die Gesellschaft dieses Thema einfach wesentlich stärker wahrnimmt. Es war jetzt bei der Wahl zum ersten Mal Klima das bestimmende Thema. Wir haben es geschafft, es zur Klimawahl zu machen. Und das klappt natürlich nicht nur, wenn man alleine als Jugend streiken geht. Deswegen ist es super wichtig, dass wir die Unterstützung bekommen von älteren Leuten, von der Wissenschaft. Das fand ich war auch nochmal ein sehr bemerkenswerter Schritt, dass eben 26.000 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, okay, wir aus der Rolle der Profis, der Experten sehen einfach dieses Thema, wie es jetzt von der Jugend transportiert wird. Das können wir so unterstützen, das können wir unterschreiben. Ich glaube, da kommt nochmal so eine neue Legitimation einfach dazu. Und deswegen finde ich es sehr richtig, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen diesen Protesten anschließen, der Bewegung anschließen, dass man da gegenseitig auch in den Austausch geht, wie man sich unterstützen kann und wie man das einfach auf gesamtgesellschaftlicher Ebene organisieren kann, diese Proteste, diesen Widerstand. Und für September ist ja auch zum Generalstreik aufgerufen worden, dass man eben nicht das Ganze bei den Schülerinnen, Schülern und Studenten lässt, sondern dass man das wirklich auf die gesamte Gesellschaft, weil alle am Ende des Tages davon betroffen sind, ausweitet.
Widerstand ist das eine, politische Umsetzung und Praxis ist das andere. Wie reizvoll oder auch anstrengend ist es eigentlich, über lokale Parteipolitik oder auch zivilgesellschaftliche Organisationen zu versuchen, etwas zu verändern? Herr Schwalbach, Sie versuchen das bei den Jungliberalen, Sie versuchen da auf dem parteipolitischen Wege etwas zu tun. Wie stoßen Sie da an Ihre Grenzen oder sagen Sie, okay, Protest ist das eine, aber ich muss jetzt mit ganz vielen anderen Akteuren Kompromisse aushandeln?
Also zum einen ist es natürlich so, dass Politik oft Zeit braucht, bis sie dann tatsächlich sich verändert oder anpasst. Aber ich glaube, dass das gerade in dem Bereich, auch durch den Protest, der eben auf der Straße war, oder dass es für viele Menschen so wahlentscheidend auch ist, wie ist eigentlich die Haltung einer Partei zu Klima- und Umweltschutz, dass es doch da vergleichsweise leicht gegangen ist. Und auch die FDP auf ihrem vergangenen Bundesparteitag zum Beispiel ein sehr, sehr umfangreiches Klimaprogramm auch beschlossen hat. Was es so schwierig macht mit diesen Protesten, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie können wir diskutieren, wie können wir miteinander kommunizieren. Und weil es ist ja doch so, dass es eine ganze Menge an unterschiedlichen Haltungen und auch Forderungen dann gibt. Wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass das Thema wichtig ist. Aber über die Bedeutung und die Wichtigkeit des Themas hinausgehend, müssen wir schon auch anfangen, darüber nachzudenken, was sind denn auch die richtigen Maßnahmen, die wir daraus ableiten, um eben Klimawandel zu verhindern, um das Pariser Abkommen eben auch zu vervollständigen und umzusetzen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass, zum Teil ist das jetzt ja auch schon gemacht worden, dass also Positionen formuliert wurden, aber dass dort auch eine gewisse Gesprächsfähigkeit vorhanden ist und auch eine gewisse Kompromissfähigkeit. Weil, und das ist wirklich das Beispiel aus Paris, aus Frankreich, es darf dort kein Abwägungsverbot geben. Es darf nicht zu einseitig sein, sondern wir müssen dort eben verschiedene Interessen, die es eben auch gibt und die es berechtigterweise gibt, in Einklang bringen. Und wir müssen darüber nachdenken, was sind denn eigentlich die sinnvollsten Maßnahmen. Und das ist so das Einzige, was ich dort momentan wirklich noch ein Stück weit vermisse oder wo ich mir wünschen würde, dass dort ein echtes Gespräch, ein echter Gedankenaustausch auch stattfindet und wir nicht schon vorher wissen, was eigentlich am Ende rauskommen soll, sondern eine offene Diskussion über die Umsetzung dieser gemeinsamen Ziele.
Sehen Sie die in Ihrer Partei?
Das Gespräch die Diskussion darüber, wie können wir das umsetzen, definitiv. Über Emissionszertifikatehandel, über größere Anstrengungen in Forschung, über die Möglichkeit, dass zum Beispiel im energetischen Bereich bei Häusersanierung, im Verkehrssektor dort mehr gemacht werden muss, um CO2 zu reduzieren und einzusparen. Also von daher, da sehe ich das, aber da waren wir am Anfang der Sendung dabei und das hatte auch der eine Hörer noch gesagt, diese Äußerung von Christian Lindner sicherlich nicht hilfreich, das nur zu verlagern auf Experten. Nämlich ich bin ganz klar der Meinung, das ist auch ein Diskurs, den alle miteinander führen wollen und sollten, um da auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Aber ich sehe da absolut eine Offenheit, auch innerhalb der FDP über das Thema zu sprechen und auch eine neue Wichtigkeit, die das Thema auch innerhalb der Freien Demokraten erlangt hat.
Jetzt gucken wir mal nochmal auf das Kommunikationsverhalten. Mia Germer, man kommuniziert mit den eigenen Jugendlichen, mit den Freunden bei den Fridays for Futures Bewegung. Wir haben aber auch gehört, Wissenschaftler engagieren sich. Gibt es dann einen Austausch? Gibt es da, setzt man sich zusammen? Engagiert man sich im Stadtparlament? Wie geht es weiter mit dieser Bewegung und mit den Klimazielen, die zu erreichen? Wie kann man sich das vorstellen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf die Sommerferien, wo viele Menschen nicht da sind, wo ja das Prinzip des Schulestreikens ja auch nicht mehr das ist, was es dann eigentlich sein sollte. Aber ich weiß nicht, wie es mit dieser Bewegung weitergeht. Ich hoffe, es geht noch ganz lange weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das weiterführen können. Ob wir das jetzt konstant weiter streiken, bis was passiert. Ob wir große Streiks machen. Es wird ja diesen Generalstreik geben, aber auch den großen Streik in Aachen, den wir am 21.06. haben werden. Also wir werden auf jeden Fall weiter Highlights setzen und weiter große Dinge versuchen zu bewegen.
Mhm. Herr Riemann?
Ja, ich denke, man sieht, dass es auch schon auch von der Seite von Fridays for Future einen direkten Einfluss auf die Politik gibt. Zum Beispiel gerade hier in Köln gibt es einen Antrag, wie das jetzt in einigen Städten in Deutschland schon passiert ist, eben den Klimanotstand auszurufen. Das würde im Grunde bedeuten, dass bei der Stadtplanung und bei allen zukünftigen Gesetzen immer geguckt werden muss, wie das unter klimapolitischen Aspekten aussieht. Also die Verkehrsplanung zum Beispiel, dass man da immer darauf achtet, dass man eben auch Klimaschutzmaßnahmen einbaut. Und das ist ein Antrag, der auch von Fridays for Future zum Beispiel direkt in die über den Beschwerdeausschuss an die Stadt gelangt ist. Also die Leute sind nicht nur auf der Straße, sondern es gibt wirklich konkrete Maßnahmen, die nicht nur diskutiert werden, sondern die auch eingebracht werden und die am Ende dann auch zur Abstimmung stehen.
Herr Theune, zeigen sich da neue Wege, diese Ohnmacht, die viele Jugendliche vorher gespürt haben, in mehr Macht zu verwandeln, auch durch bestimmte Kommunikationsformen, durch bestimmte Menschen, die zusammenkommen und Einfluss gewinnen?
Also erstmal ist Macht natürlich ein gutes Stichwort, weil tatsächlich stellen die Fridays for Future die Machtfrage. Und dass jetzt alle Parteien bis auf die AfD anerkennen, dass der Klimawandel ein Problem ist, ist das eine. Aber wer ist denn wirklich bereit, auch mächtige Interessen wie die der Autoindustrie oder die der Energieerzeuger in Frage zu stellen und zu relativieren? Weil das ist im Grunde genommen, das sind die großen Bremser gewesen, die in der Vergangenheit eben verhindert haben, dass es effektive Maßnahmen gegeben hat. Also es gibt natürlich Maßnahmen, die kann man über Steuerrecht zum Beispiel relativ schnell machen. Kerosinsteuer, dass die Bahnfahrkarten nicht den vollen Mehrwertsatz kosten und so weiter. Das sind sozusagen einzelne Maßnahmen. Aber die Frage ist tatsächlich, wer stellt denn in der als Partei ein Programm auf, wo klar wird, dass die Interessen, die bis jetzt die richtigen Maßnahmen verhindert haben, tatsächlich auch in ihre Schranken gewiesen werden. Und das ist, glaube ich, eine Auseinandersetzung, die ansteht. Und was wichtig ist, glaube ich, ist, dass tatsächlich die Fridays for Future auf der einen Seite sagen, ja, wir sind vor Ort, wir sagen, es sind die Rathäuser, es sind die Landesregierung, es ist die Bundesregierung, die handeln muss. Wir können das nicht abschieben auf andere. Auf der anderen Seite gehen sie aber auch auf die Hauptversammlung von RWE, von der Commerzbank und sagen, ihr seid die Akteure, die das Problem sind hier. Und das heißt, es ist auch der Versuch, über wirtschaftliche Prozesse Einfluss zu nehmen, sozusagen zu sagen, dass solche Investments in Umweltzerstörung auch für sich genommen ein Problem sind und eventuell auch, wenn der Klimadiskurs mehr Wucht bekommt, auch sozusagen sich finanziell irgendwann nicht mehr auszahlen.
Ja, Luisa Neubauer, ein deutsches Gesicht von Fridays for Future, war bei der RWE-Versammlung. Man versucht also auch dahin zu gehen, wo die sind, die vielleicht da etwas zu sagen haben, Macht haben und vielleicht auch bremsen, was noch passiert. Wir haben gehört, es gibt die Scientists for Future, aber es gibt auch Entrepreneurs for Future, also auch Unternehmer, die sich auch engagieren. Das heißt, auch da gibt es wieder neue Formen, die sich an Fridays for Future anlehnen. Ist es so, dass da jetzt auch ein richtiger Dialog stattfindet, dass man auch sagt, okay, es gibt auch da nicht nur die eine Seite, sondern durchaus Offenheit, auch aus wirtschaftlicher Sicht ganz andere Akzente zu setzen?
Ja, das sind die Akteure, die ja auch vorher schon vom Klimawandel nicht profitiert haben, sondern also die von Klimaschutzmaßnahmen profitiert haben, also Solarindustrie zum Beispiel, die ja gebremst worden ist in Deutschland. Das sind natürlich die Akteure, die jetzt das auch unterstützen, die sagen, ja, natürlich ist das richtig und wir haben gezeigt, dass man auch ökonomisch Sinn macht, dass es auch ökonomisch Sinn macht, die Wirtschaft umzugestalten. Und insofern ist klar, dass an sehr vielen Stellen, auch was den eigenen Konsum angeht, einfach viel passieren muss. Und das sind die Fragen, die jetzt gerade gestellt werden.
Ja, das ist auch so ein Stichwort, was einige Hörer schreiben in ihren Mails. Was die sich jetzt so stark machen für Klimaschutz, ja hoffentlich tun werden, ist, sich bei Cambio oder ähnlichen Firmen anzumelden oder ganz auf das Auto zu verzichten und sehr selten zu reisen. Da höre ich allerdings ganz andere Sätze, auch von den jungen Leuten. Fast die ganze Welt zu sehen, ist nun mal nicht möglich für alle, wenn das Klima verbessert werden soll. Das widerspricht sich einfach. Coffee to go dürfte es gar nicht geben, das schreibt uns Rosemarie Z. Wie sieht das aus? Das ist ja immer wieder auch die Forderung, dass man sagt, okay, wir demonstrieren auf großer Ebene und gleichzeitig muss ich auch selber als gutes Beispiel vorangehen. Mia Germer, ist das so?
Es ist auf jeden Fall so. Es ist zwar nicht so, dass man, um politische Forderungen zu stellen, immer gleich alles richtig machen soll, dass man immer direkt plastikfrei und vegan und kein Auto und kein Flugzeug und alles, man kann nicht alles machen. Aber es ist wichtig, dass wenn man so protestiert, dass man sich dann auch mit der Problematik beschäftigt und versucht, so viel wie möglich richtig zu machen, so viel wie möglich so das zu machen, was man für richtig hält und was richtig für das ist, was man, wofür man auch kämpft. Weil wenn man dann selber einfach alles auf alles scheißt, muss ich leider gerade mal so sagen, dann bringt es halt auch nicht viel. Weil was auch Fridays for Future bewirkt hat, ist, dass in der Bevölkerung sich viel mit so Umweltproblemen und mit der Klimathematik beschäftigt wird und dass Menschen dann jetzt auch auf ihren Konsum achten. Und das ist auch etwas, worauf wir, glaube ich, als Fridays for Future schon ein bisschen stolz sein können. Und deswegen müssen wir auch selber auf uns selber gucken und uns auch an die eigene Nase packen.
Herr Schneidewind, wie optimistisch gucken Sie am Wuppertal-Institut in die Zukunft in Sachen Klimapolitik?
Also das, was gerade jetzt angesprochen war, ist ganz klar, so eine persönliche Authentizität, die hilft, aber man muss eben wirklich ganz stark unterscheiden, unsere Rolle als Bürgerinnen und Bürger, wo wir bereit sind, Dinge, die wir als richtig erkennen, auch zu einem politischen Rahmen zu machen und damit Randbedingungen zu schaffen, die dann gutes Leben einfacher machen, eben ein ökologischeres Leben. Und da bin ich durchaus äußerst optimistisch mit dem, was jetzt passiert an Bewegung, dass die Bereitschaft, Randbedingungen zu setzen in der Art und Weise, wie wir den Verkehr der Zukunft organisieren, wie wir die Ernährung organisieren, dass wir durchaus bereit sind, politische Randbedingungen zu akzeptieren in immer größeren Mehrheiten der Bevölkerung, die durchaus im ersten Moment ein Stück Widerspruch dazu stehen, wie ich mich aktuell verhalte, aber dann gerne bereit bin, wenn sich eben alle an solche Randbedingungen zu halten haben, darauf einzulassen. Also deswegen ist da durchaus angesichts dieser Kraft der Bewegung viel Optimismus im Raum auch bei uns.
Optimismus auch bei Karl Riemann?
Ich denke auch, dass wir ein ziemliches Umdenken haben bei vielen Leuten aktuell, eben dadurch, dass das Thema so prominent wird. Gerade in einer der Mails wurde ja auch gesagt, zum Beispiel, dass Einweg-Kaffeebecher verboten werden sollten. Sehe ich genauso, ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, aber das ist ja auch eine Sache, die man nicht auf individueller Ebene regeln kann. Man kann selber, wenn man sich, egal wie sehr man sich selber dafür einsetzt, korrekt zu leben aus ökologischen Gesichtspunkten, kann man natürlich auf individueller Ebene immer nur so viel erreichen. Und deswegen finde ich diese Vorwürfe immer ein bisschen schwierig, weil dann die Verantwortung aus der Politik auf einmal auf den Einzelnen runtergebrochen wird. Aber wenn es keine systematische und politische Veränderung gibt, dann ist das am Ende auch nicht ausreichend. Deswegen, ich denke, mit diesem Umdenken in der Gesellschaft wird es auf jeden Fall auch die Möglichkeit geben, aus dieser Bewegung heraus, aus jetzt der Klimawahl heraus, die Themen auf politischer Ebene stärker in den Fokus zu rücken. Da muss jetzt endlich gehandelt und geliefert werden. Ich glaube, die gesellschaftliche Stimmung macht das ganz klar und deutlich. Und ich denke deswegen, dass diese individuelle Einstellung dazu durchaus nicht nur auf individueller Ebene wirken kann, sondern eben auch die Politik als Ganzes beeinflussen kann und darüber wirklich wirksame Mechanismen und ja, Taten folgen kann.
Herr Schwalbach, Sie sind auch optimistisch diesbezüglich?
Ich bin ganz zuversichtlich, dass die
Fridays for Future vor allem auch eine Chance darstellen können über die Wege, wie wir den Klimaschutz bestmöglich auch erreichen können, ermöglicht. Also dass wir wegkommen von dem, was haben wir die ganze Zeit gemacht und was hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Und eben über die, nicht mehr über das Ziel, wollen wir Klimaschutz überhaupt, sondern eben über den besten Weg diskutieren. Und wenn wir das schaffen, und da sehe ich durchaus eine Chance, weil das Thema jetzt eben so virulent ist und so viele Menschen auch interessiert und aufgerührt hat, dass wir dort eine gute Diskussion zustande bekommen und vielleicht auch tatsächlich einen besseren, einen effizienteren Weg finden, um eben keine Detailsteuerung herzustellen, sondern global die Menge an CO2 zu reduzieren.
Das nehmen wir mal als Schlusswort heute für die heutige Ausgabe der Lebenszeit. Vielen Dank allen Beteiligten für die engagierte Diskussion. Wir sind gespannt, ob und wie das politische Engagement der Jugend sich weiter bewegt, inwieweit es auch ansteckend ist und die Klimadebatte weiter bewegt und sichtbare Ergebnisse bewirkt, zum Beispiel im Dezember bei der UN-Klimakonferenz in Chile. Hier folgen gleich die Nachrichten. Sie können die Sendung wie immer nachhören unter deutschlandfunk.de. Ihnen noch einen schönen Tag mit hoffentlich positiver Klimabilanz, wünscht Dörte Hinrichs.